unsere Gesellschaft enkelfähig zu machen. Das ist für mich der Inbegriff für nachhaltig. Was wollen wir unseren Kindern hinterlassen? Einmal als Planet, aber auch als soziales Gefüge. Wir müssen anfangen hinzugucken, wo fängt denn der ganze Spuk an?
Robin Gut mit Dieter Könnes. Hui, wie beschreibe ich das jetzt? Wie beschreibe ich einen Menschen, also in dem Fall eine Frau, der ich unwahrscheinlich viel zu verdanken habe, also in Bezug auf Robin Gut, einen ganz entscheidenden Punkt? Denn ihr habt es vielleicht in der Vergangenheit mitbekommen, dass ich den Begriff Nachhaltigkeit sehr strapaziert finde. Und leider ist er auch sehr negativ besetzt. Und ich habe Gunda durch Zufall kennengelernt und wir haben uns unterhalten und dann hat sie mir gesagt, Mensch Dieter, was hältst du davon, wenn wir den Begriff Nachhaltigkeit austauschen? Und sie hat ein anderes Wort dafür gefunden. Und dieses Wort werdet ihr in dieser Podcast-Folge kennenlernen. Es ist kein großes Wort im Sinne von, ey, wow, aber es hat eine geile Bedeutung, weil es sofort Kopfkino auslöst in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit. Und deswegen und aus noch vielen anderen Gründen kann ich euch die Folge jetzt wärmstens empfehlen. So, jetzt ist es wieder soweit, eine neue Folge von Robin Gut und ich freue mich besonders, dass Gunda Frei da ist, weil Gunda, wir uns ja vorgenommen haben, mit dem ganzen Robin Gut Gedanken eben nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit mit einzubeziehen. Weil viele denken ja ganz reflexartig, Nachhaltigkeit ist was? Wie würdest du es bezeichnen?
Also der Reflex oder das, was ich denke?
Nee, zunächst mal der Reflex.
Der Reflex, naja, Bäume pflanzen, E-Auto fahren und in die sozusagen Natur investieren.
Genau, und das verbinden ja viele mit Nachhaltigkeit. Jetzt ist Gunda Frei aus einem ganz anderen Grund da, denn du bedienst eine zweite Ebene, nämlich die soziale Nachhaltigkeit. Du bist Traumatherapeutin.
Yes.
Und Bildungsaktivistin.
Ja.
Beides als Begrifflichkeit total spannend. Womit soll man anfangen?
Ach, mit der Traumatherapeutin.
Okay. Wann kommst du zum Einsatz?
Also tatsächlich arbeite ich gar nicht mehr als Traumatherapeutin, aber Trauma ist das Thema für mich auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, was unsere Gesellschaft verändern kann zum Positiven. Weil da geht es, also ich sage jetzt mal, bei der ökologischen Nachhaltigkeit geht es darum, dass wir Natur und das Leben mit der Natur wieder neu verstehen, um den Planeten zu retten. Und in der Nachhaltigkeit, wo es mir darum geht, ist das Menschsein wieder zu verstehen, dass wir anders miteinander umgehen und unsere Gesellschaft überhaupt anders miteinander sein kann. Mhm. Und dazu brauche ich das Traumawissen. Also ich sage jetzt mal, es gibt zum Beispiel so eine steile These von mir. Was wäre, wenn Putin eine glückliche Kindheit gehabt hätte? Hätten wir dann einen Krieg weniger?
Okay, eine Kindheit ohne Trauma?
Genau.
Damit sind wir eigentlich schon mittendrin bei Bildungsaktivistin. Das ist ja dann
die Folge daraus.
Die Folge daraus, ganz genau. Also wir sind bei der jungen Generation. Also wir sind bei den Kindern, bei den Jugendlichen. Also da, wo wir den Grundstein legen.
Genau. Und das ist so ein Satz, den ich präge. Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Und wir Eltern tun das unbewusst und ungewollt. Nämlich immer dann, wenn wir unsere Dramen-Traumata nicht klar haben.
Sekunde. Das ist eine Schlagzeile, die du gerade gesagt hast. Kannst du die nochmal bitte nur den ersten Satz genüsslich formulieren, weil das eine großartige Wirkung hat?
Ja. Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören.
Punkt. Wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, dann bekommt man sofort ein schlechtes Gewissen.
Schlechtes Gewissen und Schuldgefühle, aber darum geht es für mich nicht. Hm. Weil
das ist das Gleiche wie bei Robin Gut. Wir versuchen es ja auch wieder ins Positive zu kehren.
Genau, weil es geht nicht darum zu sagen, ah, du bist schuld oder so, sondern es geht darum, sich selber zu erkennen und zu verstehen, was da passiert, um es dann zu ändern. Weil Eltern tun es erstmal unbewusst und ungewollt. Die sind einfach in ihrem, sag ich jetzt mal, Drama drin. Und erst dann, wenn ich das erkenne, weiß ich auch, was ich übertrage. Also ich mache es mal ganz praktisch, damit man das versteht.
Ich hätte gerade sonst gefragt, nenn mal was, also mach mal ein Beispiel für eine unbewusste Störung.
Ja, also wir fangen damit an, unsere Kinder sind klein Und ich sage jetzt mal, ich als Mutter bin, als ich klein war, mal gefallen und habe mir den Fuß verletzt. Und dann fängt mein Spross mit 3, 4, 5 Jahren an, auf der Mauer zu klettern. Und anstatt zu sagen, yay, und schaffst du auch noch einen höher und guck mal, da ist der Baum, da kletterst du auch noch drauf, weil Kinder machen automatisch das, was sie sich zutrauen, nicht mehr, nicht weniger, fangen wir an zu sagen, oh, pass auf. Und das wagen wir nicht. Also wir sagen immer, wir denken, wir tun es aus Liebe, aber eigentlich tun wir es, weil wir eine traumatische Erfahrung in uns tragen, wo wir uns verletzt haben und übertragen die auf unsere Kinder. Und somit ziehe ich ein angstorientiertes Kind groß, was Gefahren meidet.
Ja, wobei ich in dem Beispiel vielleicht sogar auch noch sagen würde, vielleicht sind es eben nicht nur traumatische Erfahrungen, sondern auch einfach Dinge, die falsch überliefert, weitergegeben werden. Bleiben wir mal bei dem konkreten Beispiel, weil das finde ich nämlich super. Das Kind steigt auf dem Spielplatz auf eine Leiter, klettert immer höher und 90% der Eltern würden rufen, oh Gott, pass auf, vorsichtig, vorsichtig, fall da bloß nicht runter. Was impliziert das? Was kommt beim Kind für eine Botschaft an?
Ja.
Eigentlich eher so, oh, mache ich hier das Richtige? Richtig. Muss ich jetzt Angst entwickeln, weil das, was ich mache, ja irgendwas Gefährliches auslöst?
Ja.
Das, was nicht gesagt wird, ist exakt das, was du gerade gesagt hast. Boah, bist du mutig. Ja. Super. Halt dich gut fest, dann kann nichts passieren.
Da wären wir, spannendes Thema, wären wir bei nachhaltiger Sprache in diesem ganzen Gender-Thema, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu weit
ich
geht.
Ich bin gespannt für den Flitzebogen. Nachhaltige Sprache finde ich großartig.
Ja.
Gender nicht so, aber egal.
Ja, aber da spielt es ja mit rein. Ne?
Also, genderst du? Entschuldigung.
Zwangsweise und
aber was heißt zwangsweise?
Ja, lass uns erst die nachhaltige Sprache, dann gehe ich aufs Gendern ein. Eins nach dem anderen. Also nachhaltige Sprache ist genau das, was du sagst. Wie gehen wir um, anstatt zu sagen, ey, super, du bist mutig, halte dich gut fest, sagen wir, oh, pass auf und sind in dem Angst. Das heißt, mit unserer Sprache transportieren wir ganz viel schon an unsere Kinder und Jugendlichen, was sie dürfen, was sie können, was sie an Selbstwirksamkeit dann auch erwarten können von sich. Das heißt, nachhaltige Sprache ist für mich im besten Sinne zum Positiv für unsere Kinder und da müssen wir erstmal gar nichts, aber dürfen wir viel achtsamer sein. Also wie wir mit unserer Natur achtsamer sind, dürfen wir mit unserer Sprache auch viel achtsamer sein. Gendern ist ein erweitertes Thema, wo ich so zwiegespalten bin. Ich gender in meiner Firma, weil wir sind ein Weiterbildungsinstitut für pädagogische Fachkräfte und pädagogische Fachkräfte, wenn ich nicht gender, sagen die, ich fühle mich nicht angesprochen, ich bin nicht dabei. Dann werde ich ausgegrenzt sozusagen.
Sagen die das? Also denkt man das?
Nein, ich kriege die Rückmeldung. Ich habe vorher nicht gegendert. Ich habe das geändert aufgrund der vielen Rückmeldungen. Tatsächlich.
Wow, weil ich frage mich, also wenn du zum Beispiel eine große Geburtstagsfeier hast und lädst viele Freunde ein, lädst du dann nur Männer ein? Und ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Die kommen dann alle, Männlein wie Weiblein. Und du hältst eine Begrüßungsrede und sagst, ich freue mich total, dass ihr da seid. Liebe Freunde, herzlich willkommen. Gibt es dann Frauen, die dann sagen, warum spricht der mich nicht an? Also reicht das als Plural nicht aus?
Also ich glaube, im Großen und Ganzen schon. Aber da sind wir wieder bei dem Thema Nachhaltigkeit. Also wir fühlen uns angesprochen, weil wir in der Generation ja sowieso so groß geworden sind. Hm. Und wir prägen damit aber auch eine ganze Gesellschaft durch Sprache und die männlichen Attribute. Ich habe im Umkehrschluss auf einer Veranstaltung gesessen mit nur Frauen Unternehmerinnen, einer Speakerin, die auch eine Frau war, und sie hat die ganze Zeit von Unternehmer geredet. Dann denke ich, warum? Hier sind nur Frauen, du musst noch nicht mal gendern, wo Sprache auch etwas impliziert. Deswegen, und dieses Gendern ist erstmal holprig. Ne?
Aber also, hat das jemand gestört? Oder?
Tatsächlich hat es mich gestört, weil ich Bewusstsein für Sprache entwickle. Nicht, dass ich denke, oh, ich bin nicht angesprochen, sondern wo findet die Weiblichkeit statt in unserer Gesellschaft und wir durch Sprache, die nachhaltig wirkt, auch in Zukunft, natürlich etwas implementieren. Da wären wir jetzt vielleicht bei männlicher und weiblicher Energie, das wird vielleicht zu weit führen, so, aber wo das Männliche sehr vorherrschend ist. Und ich denke, wir brauchen über Feminismus und wie viel Quoten Frauen muss es im Unternehmer da sein und sonst was gar nicht reden, wenn wir in eine Normalität kommen, dass beides gleichwertig ist. So. Und wir können mit Sprache, Nachhaltigkeit auch Wege bahnen. Das fängt an auf dem Spielplatz, was ich meinem Kind sage. Und es geht auch weiter. Also dein Beispiel, natürlich fühlen sich alle angesprochen, wenn ich sage, liebe Freunde, schön, dass ihr da seid. Und vom Sprachgebrauch ist es holprig im ersten Moment, wenn man es öfter macht, wird es einfach.
Ja, ich meine, das Ausgrenzen ist ja das eine. Oder das, sagen wir es mal positiv, das Miteinbeziehen von allen, Männern und Frauen in dem Fall. Aber Sprache ist ja auch etwas, was ja auch irgendwo klingt, wenn man redet, so wie wir jetzt miteinander reden. Ja. Und wenn wir jetzt die Menschen begrüßen mit, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, liebe Politikerinnen und Politiker.
Ja, es nimmt.
Aber ich meine, wie klingt das?
Also es nimmt absurde Formen an. Ich sehe das in der Werbung. Ne? Früher war da, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Jetzt steht da, fragen Sie Ihren Arzt, Ihre Ärztin oder Ihre Apotheke. Weil sonst müssten Sie ja sagen, Arzt, Ärztin, Apotheker, Apothekerin. Es nimmt absurde Formen an.
Ja, und die absurden Formen gehen so weit. Und dann beenden wir das Thema auch.
Ja, gerne.
Reden wir uns auch in Rage. Dass ich einen Beitrag gesehen habe, wo es dann hieß, haben die Forschenden herausgefunden. Also es haben nicht mehr Forscher herausgefunden, ja. Haben auch übrigens wieder reingefunden, kleiner Spaß. Nein.
Ja, also ich
finde, aber haben die Forschenden herausgefunden, weil man glaubt, das damit zu umgeben. Und ich finde, dann bekommt es eine Absurdität, weil man glaubt, man ist politisch korrekt oder irgendwas, wo ich dann sage, ich verstehe es halt einfach nicht mehr. Aber
ja, aber also wir können egal was nehmen. Für mich ist es ein Sinnbild unserer Gesellschaft, was wir tun. Und dann können wir den Bogen wieder zurück zur Nachhaltigkeit nehmen, egal ob jetzt ökologisch oder gesellschaftlich, soziokratisch sehen, wie ich das tue. Mhm. Wir sind ein Land, welches an Symptomen arbeitet und nie an der Ursache. Ja. So, das heißt, Sprache jetzt mit Gendern ist, es gibt keine Gleichberechtigung, wir ändern die Sprache und dann gibt es Gleichberechtigung. Das ist natürlich schwachsinnig. Gleichberechtigung hat ja was vorher mit meiner Haltung zu tun, wie ich Dinge ändere. So zu sagen, wir sind ökologisch, wir pflanzen jetzt Bäume, finde ich total geil, weil Ahrtal ist zerstört, da müssen neue Bäume hin. Mhm. Aber wir müssen ja die Ursache finden, also an der Ursache, dass das überhaupt passieren konnte, etwas tun. Und für mich genauso zu sagen, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Wir sind ein Land, was alles in Symptome geclustert hat. Das ist eine Depression, das ist eine Angststörung, das ist dies und das. Und keiner dieser Klassifikationen fragt nach der Ursache. Und bei der Ursache sind wir halt bei unserem Verhalten und unserem Sein und unserem Bildungssystem, deswegen die Bildungsaktivistin. Mhm. Und auch da bei allen Bemühungen zu sagen, okay, so wie es ist, geht es nicht weiter, fehlt die Frage, warum ist es denn überhaupt so?
Schließen wir das Gender-Thema ab mit der Frage, wenn das jemand nicht tut, ist es dann für dich ein kann man machen, muss man nicht oder ein richtig oder falsch?
Kann man machen, muss man nicht.
Um dem Ganzen auch mal so diesen Diskussionsdruck zu nehmen, dass man sagen kann, wenn man sich sprachlich dem anpassen will, dann kann man das tun, so interpretiere ich das jetzt. Aber daraus einen Zwang abzuleiten oder gar eine Verpflichtung, eine Verpflichtung für vielleicht auch für JournalistenInnen, also allein dieses Wort, dieses JournalistInnen, auch in der geschriebenen Form, ich meine, das hört sich nicht nur scheiße an, es liest sich auch scheiße.
Aber das ist, weil es ungewohnt ist. Ich glaube, wenn wir es in 3 Jahre machen, dann.
Also das Wort JournalistInnen finde ich nicht ungewohnt, ich finde es einfach. Fehlerplätze.
Ja,
und ich glaube auch nicht, dass. Aber gut, vielleicht.
Ja. Es würde sich einbürgern, für mich geht es um die Achtsamkeit mit Sprache grundsätzlich. So. Und da drauf zu gucken, finde ich gut.
Darf ich da noch einen Schritt weiter gehen?
Zwangsweise einzuführen, finde ich blöd.
Ich glaube nicht, dass es nur um die Achtsamkeit geht. Ich glaube, dass es auch darum geht, wie man es meint. Unabhängig davon, ob man Journalisten, JournalistInnen oder Journalisten und JournalistInnen sagt.
Ja.
Das sind jetzt 3 Möglichkeiten gewesen.
Ja.
Und vielleicht meine ich mit allen 3 Wörtern genau das Gleiche. Vielleicht sind wir komplett auf der gleichen Wellenlänge.
Voll.
Und ich habe es halt einfach nur anders ausgedrückt.
Ja.
Warum gibt man mir nicht die Chance, es so auszudrücken? Ich gebe dir aber trotzdem das Gefühl, wenn ich sage, liebe Freunde, du spürst, so wie ich dich anrede, dass ich dich mit einbeziehe. Also die Chance hätte ich einfach gerne.
Ja, also da bin ich voll bei dir, weil alles, was mit Zwang eingeführt wird, hat was Entfremdendes und Distanzschaffendes.
Zwang gibt es auch beim Bildungssystem.
Ja, voll. Viel.
Und das hat leider, in dem Fall sage ich bewusst, leider auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, weil wir wollen ja eigentlich mit Nachhaltigkeit und mit nachhaltigem Handeln in die Zukunft schauen.
Ja.
Der Grundstein wird aber genau da gelegt und es ist ein Fundament, von dem du sagst, das ist kein Gutes mehr. Warum?
Naja, also unser Bildungssystem, wenn wir da drauf gucken, das ist halt das der Vergangenheit. Und es hat sich nicht mitentwickelt. Also es ist im Prinzip noch das von vor 100 Jahren. Ich sage immer, Mama und Papa vor unserem Bildungssystem ist die Religion und das Militär.
Aber man könnte jetzt auch dagegen halten und sagen, du, ist das was Gutes. Das ist ja, hat doch was mit Tradition zu tun, mit Werten. Haben sich viele Menschen damals Gedanken gemacht. Da darf ich übrigens nicht sagen Menschinnen und Menschen. Ne?
Das wäre lustig. Ja.
Also da haben sich viele Menschen Gedanken gemacht. Das ist übrigens so der Trick, wenn du sagst, du willst es so umgehen. Nein, aber um nochmal ernsthaft darauf zurückzukommen. Da haben sich viele vor vielen Jahren Gedanken gemacht. So muss unser Bildungssystem aussehen. Das ist gut.
Naja, aber es ist ja überholt. Also sie haben das damals gemacht und das war mit Sicherheit sinnvoll in Form von Kinderarbeit und so weiter. Aber es ist halt mit den Rahmenbedingungen der Gesellschaft von vor 100 Jahren entstanden. Und wir haben heute ganz andere Rahmenbedingungen und wir müssen unsere Kinder heute fit machen für eine Zukunft, die ja noch gar nicht da ist. Wenn ich überlege, also ich kenne noch so einen Schwarz-Weiß-Fernseher mit so Knöpfen, der so tief war, also wo so zwischendurch Rauschenbild war. Wenn ich mir die Flat-Screens angucke, innerhalb von 30 Jahren, dann weiß ich ja nicht, was in 30 Jahren ist, aber unsere Kinder müssen dafür fit sein. Das heißt, sie müssen in der Lage sein, Probleme zu lösen, die es heute noch gar nicht gibt. Und das Bildungssystem ist auf was ganz anderes ausgelegt. Also wenn ich sage, Mama und Papa sind Militär und Religion, geht Militär ums Gehorchen und Religion so ein bisschen ums Glauben. Ja? Und damit kommen wir nicht mehr weiter für die Zukunft.
Was fehlt da?
Es fehlt die Individualität. Also zu sehen, dass jedes Kind, jeder seine Einzigartigkeit hat und ich kann in meiner individuellen Art und Weise lernen, auch in meiner Geschwindigkeit. Also da fehlt es irgendwie an allem, weil es geht ja auch weiter ums Funktionieren. So, und noch vor 50 Jahren hat das Sinn gemacht, wo wir viele Facharbeiter in großen Firmen, Fabriken brauchten. Aber das wird ja alles automatisiert. Das heißt, wir brauchen Menschen, die Menschen begegnen und Probleme lösen, wie gesagt, die es gerade noch gar nicht gibt. Und die Sozialkomponente, also ich sage jetzt mal, fast alles ist digitalisierbar, außer der Umgang mit Menschen. Das heißt, Pflege, medizinischer Bereich, Bildungsbereich wird immer mit Menschen zu tun haben müssen. Aber wenn die Menschen dafür nicht mehr fähig sind, in die Begegnung zu gehen, dann wird es halt schwierig.
Professor Leschle hatte mal in einem Interview gesagt, was er besonders bedauert ist oder was er andersrum formuliert, viel mehr fördern würde in der Schule, wären die Fächer Kunst, Sport und Musik. Er sagt, das sind die drei Fächer, wo es um soziale Kompetenz geht, Sport, auch so ein bisschen so der Leistungsgedanke.
Auspowern vor allem.
Und Kunst und Musik, wo es um die Kreativität geht. Also wo es darum geht, dass sich die kreativen Köpfe der Zukunft entwickeln und entfalten können. Und alles andere ist so schmückendes Beiwerk, sagt er. Ja. Aber ausgerechnet in den drei Fächern wird am wenigsten Wert drauf gelegt, was das mit den Kindern in die Zukunft geblickt machen kann. Gehst du das mit?
Ja, voll. Und da sind ja auch erschreckende Dinge. Also ich glaube, es war in Bayern, ich weiß gar nicht, in welchem Bundesland, ich meine Bayern, wo die genau gesagt haben, diese drei Fächer ziehen wir jetzt zusammen und geben da weniger Zeit drauf, weil die müssen wegen den PISA-Studien und so mehr Mathe, Deutsch, Englisch machen. Das heißt, das wird immer minimiert. Es wird einfach nicht gesehen, welche Kraft in der Kreativität liegt. So, Noten. Also da gibt es ganz viel, aber da könnten wir jetzt auf den Beruf der Lehrkraft schauen. Die sind halt, sehen sich noch als Wissensvermittler, aber es funktioniert nicht mehr, weil die Kids, die können doch bei YouTube und ChatGPT lernen die alles dreimal so schnell. Und eine Lehrkraft darf eher ein Coach sein und die Kinder begleiten und sagen, was hast du denn für Stärken, wo geht's denn hin?
Oh, da war ein interessantes Wort. Was hast du denn für Stärken? Ein sehr guter Freund von mir, der hat ein begabtes Kind mit sehr guten Noten in Musik und Kunst. In Mathe eine 5. Was machen die Eltern normalerweise? Du kommst mit dem Zeugnis nach Hause, Kunst 2+, Musik 1, Mathe 5. Was machen 95% aller Eltern?
Ja, Stress wegen Mathe.
Ja, und die Konsequenz daraus ist?
Weniger Musik und weniger Kunst.
Oder genau das Sport. Auch, Nachhilfe.
Ja. Ne?
Der muss ja runter von der 5. Mathe 5 geht gar nicht. Jetzt hast du gerade ein schönes Wort gesagt. Stärken.
Ja.
Also vielleicht der Gedanke Stärken. Was könnte man denn daraus ableiten, dass das Kind in Kunst und in Sport 1 steht, 1 bis 2? Da könnte man doch ableiten, wow, hier scheint eine Begabung vorzuliegen. Ja, genau. Was könnte man also tun aus Elternsicht?
Mehr da reingeben.
Indem man zum Beispiel sagt, gibt es vielleicht eine Schule, die genau das fördert?
Ja.
Wo begabte Künstler, gepusht werden, begabte Musiker gepusht werden.
Ja, und
wo Mathe, ich sag's jetzt mal ganz bewusst platt, scheißegal ist. Ich meine, 1 und 1 zusammenrechnen und ein bisschen Prozentrechnung kriegen wir wahrscheinlich irgendwie hin. Aber wen interessiert Stochastik und Analysis?
Ja.
Das machen aber die Eltern nicht. Weil wir so geprägt sind, auch aus Elternsicht, und so konditioniert sind, Leistungsgedanke, Schulnoten, Versetzung, all diese Themen. Und jetzt bin ich komplett bei dir. Ist unser Bildungssystem noch zeitgemäß?
Überhaupt nicht. Und es geht eher darum, dieses System auch vom Gedanken, von der Struktur aus uns rauszuholen. Weil ich glaube, dass unser System, so wie es jetzt ist, völlig überholt ist. Und auch die Gedankenstruktur in Form von Leistung, ne? Jetzt müssen wir Mathe mehr machen, nicht hilfreich ist. Eine berühmte Triathletin, mir fällt gerade nicht der Name ein, die ist im Fahrradfahren super und im Schwimmen nicht so gut. Und die hat das so auf den Punkt gebracht und sagt, ich kann jetzt das, was ich nicht so gut bin, mehr trainieren, aber damit werde ich nicht eine Medaille gewinnen, weil ich werde nur schnell besser. Aber wenn ich das, wo ich richtig geil bin, nämlich Fahrradfahren, trainiere und da meinen Fokus drauf lege, da hole ich 5 Minuten raus. Beim Schwimmen hole ich nur 2 raus. Und mit den 5 Minuten kann ich gewinnen, mit den 2 Minuten nicht. Hm. Und da geht es darum, wirklich einen Mindschwiff hinzukriegen. Und da bin ich dann wieder bei dem Traumagedanken, für mich schließt sich der Kreis, dass wir halt auf unserer Prägung, die viel mit Erfahrungen zu tun haben, wo wir Schmerz, also seelische Schmerzen erlitten haben, psychische Schmerzen, weil wir selber ja eins aufs Fressbrett gekriegt haben. Also ich sage jetzt mal aus eigener Erfahrung, mein Vater hat gesagt, ohne Abitur geht gar nichts. Also weil er Nachkriegskind, für den war klar Abitur, damit er irgendwie einen guten Job machen kann. Und das ist bei mir so drin. Jetzt habe ich selber so ein Kind mit Sonderausstattung, nenne ich ihn immer liebevoll. Der hat 7 Jahre Schule alles gemacht, nur nicht das, was Schule von ihm erwartet. Mhm. Er wäre so ein klassischer Systemsprenger. Sau schlau, also wirklich schlaues Kind, aber keine Chance in diesem System. Aber weil meine Prägung und mein Schmerz, ich musste auch Abitur machen, obwohl ich nicht wollte, war klar, der muss in der Schule bleiben, anstatt andere Lösungen für dieses kreative Kind zu finden. So. Und so sind wir mit unseren Prägungen, die oft schmerzhaft waren, Jasper Juhl, einer der größten Familientherapeuten, sagt, Kindheit kann nicht passieren ohne Trauma, sind wir so drin in diesem Trott und trauen uns nicht, mal völlig outside the box zu denken und was ganz anders zu machen, um Chancen zu geben.
Genau dieser Juhl hat übrigens auch gesagt, dass die Erziehung so bis 14, 15 funktioniert und danach ist es kein Erziehen mehr, sondern nur noch ein Begleiten.
Ja, voll.
Danach begleitest du die Kinder und dann die Heranwachsenden. Wenn man das mal übersetzt als Hilfestellung auch für Eltern, die uns jetzt zuhören, was heißt das denn konkret, wie prägsam die Phase von 0 bis 14 ist? Ich meine, da wird alles in die Wiege gelegt, oder?
Ja, also das kann ich sogar noch ein bisschen differenzieren. Die ersten 3, maximal 6 Jahre, die sind prägsam im Quadrat, weil das ist so wie eine, also ich sage immer, da wird unser Betriebssystem konfiguriert. Also wenn du eine Stimmgabel hast und die anschlägst, dann brauchst du die zweite nur daneben halten, dann fängt die auch an zu vibrieren, weil die Schwingung aufnimmt. Und so ist so ungefähr die Konfiguration unseres Betriebssystems. Betriebssystem, also unsere Muster, wonach wir handeln, was unsere Grundentscheidungsmodalität ist. Und diese wird in den ersten 3 bis maximal 6 Jahren eben durch die Schwingung, durch das, was unsere Eltern uns vorleben, einfach übernommen oder unsere Hauptbezugsperson. Und danach wird es sozusagen weiter konfiguriert und zwar nach unseren Grundbedürfnissen. Und das oberste Grundbedürfnis ist Bindung. Und das zweite ist Sicherheit und Kontrolle. Also ich mache es wieder praktisch. Meine Eltern sehr dominant, sehr patriarchisch. Und da ging Funktionieren ist Trumpf. Und wenn ich funktioniert habe, habe ich Liebe bekommen. Also Bindung, wichtigstes menschliches Grundbedürfnis, Bindung. Also habe ich mein Betriebssystem ausgebaut nach Funktionieren, weil mein Bestreben war, ich bekomme mein Grundbedürfnis nach Beziehung erfüllt. Und das prägt halt heute mein Erwachsensein, wenn ich es nicht angucke, und ein Update fahr.
Und zwar positiv wie negativ?
Genau, positiv wie negativ. So, ne? Weil wenn deine ganze Handlung darauf sind, zu funktionieren, dann geht es ins Negative. Ich funktioniere nicht, also werde ich verlassen. Das macht Beziehungen, das macht Freundschaften schwierig, weil da so eine Grundangst ist, nämlich die ich als Kind erlebt habe. Wenn ich jetzt das nicht richtig mache, so wie das von mir verlangt wird, gegenüber den Lehrern, später dann gegenüber Freunden, Arbeitgeber, dann mache ich das Maul nicht auf, funktioniere und lande irgendwann im Burnout. Also ne, wir haben so eine, Trauma ist wirklich allumfassend. Es geht da nicht nur um unsere psychische Gesundheit, sondern auch um unsere körperliche, weil das dann irgendwann langfristige Auswirkungen auf unseren Körper hat.
Ja, ich möchte mal kurz zurück zu den Kindern, auch in Verbindung mit dem Wort Trauma, weil es kann ja auch ein Trauma entstehen, wie ich mit Kindern in jungen Jahren umgehe und das an einer Situation festmachen, Stichwort Jugendkriminalität, womit ich mich jetzt auch journalistisch in verschiedenen Sendungen immer wieder beschäftigt habe. Du hörst von einem schlimmen Verbrechen, 13-jährige Kinder, die einen Mord begehen und es kommt reflexartig, auch so klassische Medienmechanismen, die man nicht gutheißen muss, die aber dann zwangsläufig passieren, härtere Strafen. Dann geht deutschlandweit die Diskussion los. Ja, wir müssen das Strafrecht ändern. 14 muss herabgesetzt werden, Kinder müssen schon mit 12 oder mit 10 strafmündig werden. Wir haben ganz am Anfang unseres Gesprächs über Ursache und Symptome gesprochen.
Genau, und da sind wir genau wieder voll im Thema. Wir sehen ein etwas, was uns nicht gefällt. Also mir gefällt das auch nicht, wenn sowas passiert. Und dann sind wir bei dem Äußeren und sagen, okay, wir müssen das Äußere irgendwie ändern, also härtere Strafen. Das wird ein Kind davon nicht abhalten.
Entschuldigung, wenn ich den Gedanken aufgreife, aber nur damit ich weiß, dass ich es richtig verstanden habe, weil das Kind nämlich viel früher in den Brunnen gefallen ist.
Also du kannst davon ausgehen, dass gerade in dem Alter jeder Täter vorher ein Opfer war. Oh. Das heißt, es ist ein Versuch, das, was ich selber erlebt habe, wieder umzudrehen. Also ich nehme mal ein einfacheres Thema, da ist es für viele plausibler.
Aber das ist krass, Entschuldigung, Gunnar, aber das ist wirklich krass. Also ich meine, auch das ist eine Schlagzeile, dass...
Ja, deswegen investiere ich so viel in Aufklärungsarbeit, was Trauma angeht, ja, weil ein Kind, was sexuell Übergriff erlebt hat, welcher Art auch immer, ja, wir können von klein bis groß alles nehmen.
Vielleicht können wir sogar sagen, allgemein Übergriffe erlebt hat.
So, hat das im Körpersystem, gerade wenn es klein war, also ich sage, da sind wir wieder bei, die ersten 3 Jahre sind nochmal anders entscheidend, hat das im Nervensystem drin und will damit irgendwie klarkommen. Und dann ist die Umkehrsituation zu sagen, okay, das ist so eine Idee des Unterbewusstseins, das ist nichts Bewusstes, ich entscheide jetzt, ich mache das Gleiche mit jemand anders, damit es mir wieder geht, sondern es sind Mechanismen zu versuchen, den eigenen Schmerz nicht mehr zu fühlen, raus aus dieser Spirale zu kommen. Es funktioniert natürlich nicht. Aber jemand, also ein 14-Jähriger, der jemand anders umbringt, hat vorher auf jeden Fall was Krasses erlebt, was Hilflosigkeit, Überforderung, Kontrolllosigkeit ausgelöst haben. Und dieser Wunsch, ich hole mir die Kontrolle zurück, ich kontrolliere etwas. Und im krassesten Sinne, ich bin Kontrolletti über Leben und Tod. Also gehe ich sogar davon aus, dass es irgendeine Erfahrung mit Leben und Tod war, wo es vielleicht lebensbedrohlich war. Und da hinzugucken, das finde ich, ist unsere Verantwortung, unsere Aufgabe. Und wir können das jetzt im Großen nehmen, wie diese Kriminellen, wir können das im Kleinen nehmen, die Kinder, die in der Schule aufstehen und durch die Klasse rennen, die machen das auch nicht, weil sie Bock darauf haben.
Jetzt pflanze ich Bäume, weil ich glaube, dass das nicht nur zutiefst was Gutes ist, weil ich glaube, dass das nicht zutiefst nachhaltig ist, sondern weil ich auch weiß, dass das einfach ist und funktioniert. Und wir können das unter der Überschrift ökologische Nachhaltigkeit abhaken. Jetzt reden wir die ganze Zeit über soziale Nachhaltigkeit. Gehst du mit mir den Gedanken mit, dass die soziale Nachhaltigkeit eigentlich vor der ökologischen kommen muss, damit du überhaupt ökologisch denken kannst, im Sinne von, habe ich einen grünen Daumen, mache ich mir Gedanken darüber, wie die Welt morgen und übermorgen aussieht, also dass sozusagen mein Grundfundament stimmen muss, damit ich überhaupt mich in diese Richtung entwickeln kann?
Ja, also für mich ist die ökologische Nachhaltigkeit eine automatisierte Schlussfolgerung von der sozialen Nachhaltigkeit. Also für mich ist es klar, als Mensch, der sich verbunden fühlt mit anderen Menschen, zu wissen, wir sind irgendwie alle eins und wir haben alle die gleichen Probleme und es gibt Ursache und Wirkung, ist für mich das zu sagen. Das gilt natürlich dann nicht nur für mich, sondern für die Pflanzen und unsere Umwelt genauso.
Jetzt hören uns eine Menge Leute zu, die vielleicht jetzt den Gedanken auch haben, boah, Leute, geht mir weg mit dem Begriff Nachhaltigkeit. Das ist so überstrapaziert alles. Ich kann damit auch nichts mehr anfangen. Alles ist irgendwie nachhaltig. Und es ist eigentlich so, so abstrakt. Das ist so ein Wort, so auf, mittlerweile nur noch auf so einer Metaebene. Und das Schöne ist, dass wir dieses Gespräch auch deswegen führen, weil wir uns schon was länger kennen und du mir ein Wort mitgegeben hast, das ich sofort übernommen habe, was ich großartig finde. Und du darfst es selber noch mal vorstellen, wie du das Ganze griffiger formulieren würdest.
Ja, also ich glaube, du meinst das Wort zu sagen, unsere Gesellschaft enkelfähig zu machen. Und das ist für mich der Inbegriff für nachhaltig. Nachhaltig, da hast du recht, das ist so ein ja, manchmal schon eine Worthülse, aber so wie es in der Umwelt davon geht, zu sagen, ey, unsere Kinder und Kindeskinder wollen hier gerne noch leben auf diesem Planeten und es geht nicht, wenn wir die Natur nicht achten, geht es nicht nur darum, sondern für mich auch zu sagen, hey, wenn wir uns als Menschen nicht achten und verstehen, dass jeder individuell und einzigartig ist und seine Dinge mitbringt, dann werden unsere Enkelkinder auch echt große Schwierigkeiten haben. Dann werden so Filme wie Terminator oder sonst was wahr, wo es dann nur noch um Krieg und Profit geht. Und da ist die Frage, was wollen wir unseren Kindern hinterlassen? Einmal als Planet, aber auch als soziales Gefüge. Und das haben wir heute und jetzt in der Hand, weil wir jetzt in diesem gesellschaftlichen Wandel, in dieser Geschwindigkeit drin sind. Das heißt, für mich ist die Generationen, die jetzt da sind, haben eine ganz höhere, viel kraftvollere Verantwortung, was die Zukunft angeht, als die, die noch davor waren. Und wenn dieser Wandel, der immer schneller wird, aber jetzt haben wir so für mich so eine so ein Turning Point. Und da geht es darum, die Weichen gut zu stellen.
Jetzt hast du Generation gesagt, du hast aber nicht die letzte Generation gesagt.
Nee.
Warum nicht?
Oh, weil es für mich keine letzte Generation gibt.
Ist so, dir das so krass, unabhängig davon, dass auch diese jungen Aktivisten im Kern was Gutes haben, aber geht dir das zu weit oder findest du das in Ordnung?
Also die Grundidee verstehe ich. Mhm. Das, was sie machen, finde ich zu krass, weil sie einfach damit wieder andere beschneiden. Also irgendwie wieder beim Gendern, alle müssen. Also ne, auch da ist es ja, sie versuchen Aufmerksamkeit zu erreichen.
Aber kann es das Gegenteil bewirken?
Natürlich. Und auch da, ich sage jetzt mal, ich würde sie nicht verurteilen, auch da wäre wieder die Frage, warum sind sie denn so krass? Ja, weil sie aufwachsen in einem Umfeld, politisch, bildungspolitisch betrachtet, aber auch sonst, der großen Hilflosigkeit. Die erleben sich doch nicht als machtvoll, als dass sie hier irgendwie mitbestimmen können.
Ich glaube, um das mal von diesem durchaus reizintensiven Thema wegzukriegen, ist es nicht generell ein Problem, dass Kinder und Jugendliche einfach grundsätzlich viel zu wenig Lobby haben. Also es wird immer über sie geredet, es wird für sie entschieden, aber es wird nie mit ihnen entschieden, um mal zu fragen, hey, ihr seid eine vielleicht veränderte Generation. Du hast es ja schon, finde ich, jetzt in dem Gespräch oft und super gut beschrieben. Und dieses Verändern geht aber nicht einher mit den ganzen anderen Entwicklungsprozessen.
Also eine Kollegin hat ein Buch geschrieben, Deutschland das kinderfeindliche Land, und das trifft es leider sehr gut. Es wird nicht mit unseren Kindern und Jugendlichen geredet, und selbst wenn die Eltern aufstehen würden, was sie nicht tun, weil sie dann ja auch in Mitleidenschaft gezogen werden. So, ne? Also ich sage jetzt mal, wenn alle Eltern an einem Strang ziehen und aufstehen und sagen, so, uns reicht's, so machen wir hier nicht mehr mit im Sinne unserer Kinder, dann hätte Deutschland ein Problem, weil dann die Wirtschaftskraft, weil ja inzwischen Mutter und Vater beide berufstätig sind, dann müsste sich was ändern, aber trauen sich ja gar nicht.
Das heißt, ist das auch ein Grund, warum vielleicht viele sich Gedanken machen, bis hin zu, sollen wir überhaupt noch Kinder kriegen?
Ja, klar. Sollen wir Kinder kriegen oder im Rahmen der Digitalisierung wandern wir aus, weil wir hier nicht mehr mitmachen wollen und unsere Kinder frei erziehen wollen, und dann gehen wir halt. Und dann könnten wir die nächste Debatte rum losschlagen von wegen die Ausländer, die unser Land überfluten, und wo bleiben die Deutschen? Ja, die Deutschen gehen, weil es hier so kacke ist. Also, und da sind wir wieder bei Ursache und Wirkung. Wir müssen anfangen hinzugucken, wo fängt denn der ganze Spuk an? Mhm. Und der fängt bei unseren Erfahrungen an und denen, wie wir Mensch sein, wie wir Natur sein, wie wir miteinander verbunden sein sehen und wie wir uns respektieren oder eben nicht. Also wir brauchen nicht gendern, wenn wir uns gegenseitig respektieren, ob ich jetzt sage, ich bin Unternehmer oder Unternehmerin. Wenn ich als Frau gesehen und respektiert werde als Unternehmerin, dann ist es mir wurscht, wie man mich nennt. Mhm. Aber da fehlt es an so viel.
Wie würdest du es beschreiben, wenn man jetzt jemanden, der uns zuhört, mit auf den Weg geben will zum Abschluss unseres Gespräches? Du kannst in Sachen sozialer Nachhaltigkeit nachlegen. Du kannst enkelfähiger werden mit deinem Verhalten. Was würdest du dem sagen?
Dem würde ich stark ermutigen, hinzugucken. Also so wie wir bei der ökologischen Nachhaltigkeit hingucken, sich selber anzuschauen. Was wünsche ich mir vom Leben? Wo bin, ist das System sozusagen so in mir, dass ich gar nicht das Leben lebe, was ich möchte? Wie oft ertappen wir uns, also ich mich selber auch, dass ich in meiner Kindheit mir geschworen habe, und das mal als Anlass zu nehmen. Diesen Satz werde ich nie sagen, weil ich ihn als Kind gehasst habe. Und dann bin ich Mutter oder Papa und dann sage ich genau den Satz. Mhm. Und das ist, weil wir nicht hingucken, weil wir nicht verstehen, was unsere Kindheit mit unserem Hier und Jetzt zu tun haben, und wir übertragen es automatisch wieder auf unsere Kinder. Das heißt, Nachhaltigkeit im sozialen Sinne geht nur für mich, wenn wir diese Spirale durchbrechen. Und dazu brauchen wir ein bewusstes Hingucken, auch wenn es manchmal wehtut, meinen eigenen Schmerz anzuerkennen und etwas bewusst anders zu machen.
Wie wichtig ist dieses bewusste Hingucken im Hinblick auf wegzukommen von dem, es geht nur noch im Entweder-Oder? Worauf ich hinaus will, ist, dass man hat ja das Gefühl, auch in den ganzen Diskussionen, wie jetzt auch eben beim Gendern, das heißt ja Entweder-Oder, es gibt nur richtig oder es gibt nur falsch. Das, was wir aus meiner Perspektive verlieren, ist so eine gesellschaftliche Mitte, so ein konstruktives Miteinander, ja, wo auch durchaus mal die Meinungen unterschiedlicher sein können. Und so ist es nun mal im Leben. Ja. Ohne dass wir auf diesen Endpunkt hinaus steuern, es gibt eben nur richtig oder falsch in der jeweiligen Diskussion. Haben wir das verlernt, konstruktiv miteinander zu streiten?
Ja, voll. Wir sind ja nur noch in Schwarz und Weiß. Also so wie du das sagst, die Mitte gibt es nicht mehr. Ein schönes sowohl als auch wäre doch super. Also, dass alles möglich ist. Kreativität, Einzigartigkeit bei Kindern. Beispiel, ich habe zwei Jungs, die sind wie Feuer und Wasser. Also die sind wirklich total 100% unterschiedlich. Es gelten die gleichen Grundstrukturen, die ich in unserer Familie vorgelebt habe und denen beigebracht habe. Aber dem einen habe ich die Welt für Wasser erklärt oder mit Wasser und wie Wasser und den anderen mit Feuer.
Ich glaube, jetzt sagen ganz viele Eltern, ist wie bei uns zu Hause.
Ja, aber wenn ich dem einen, sag ich jetzt mal, dem Kamikaze-Kind, ja, mit der liebevollen, sanften Art erzogen hätte, wie ich den sensiblen Sohn erzogen hätte, der hätte mir das Haus zertrümmert. Und hätte ich den sensiblen Sohn mit den klaren Worten großgezogen, die manchmal auch wirklich hart waren, dann hätte der kein Selbstbewusstsein. Mhm. Also dieses sowohl als auch. Und das heißt nicht, dass der Rahmen in Form von die Grundregeln der Familie waren für alle beide gleich. Wir stehen nicht auf beim Essen und so weiter. Aber die Art und Weise des Wies muss an die Person, an das Individuum angepasst werden. Und da fängt es für mich an zu sagen, ja, die Mitte ist ein schönes sowohl als auch. Die Einzigartigkeit des anderen zu sehen und darin auch die Stärke zu sehen und das wieder in ein kollektives Wir, was wirklich Potenzial hat, die Welt zu verändern, zu integrieren. Das wäre meine Vision von einer tragfähigen, nachhaltigen Zukunft.
Das ist eine schöne Version. Ich glaube, da haben jetzt einige aus dem Gespräch eine Menge mitgenommen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch geradezu inspirierend war. Einfach mal, und ich glaube, damit fängt es ja an, Gunda, dass man anfängt, sich die Gedanken darüber zu machen. Ja. Auch das ist ja die konstruktive Mitte. Nicht, dass man
outside the box, mal raus aus der normalen Box, wie ich immer denke, mal einen ganz anderen Gedanken zuzulassen. Weil nur dann können wir ja unseren Horizont erweitern.
Genau. Ich beschreibe das bei unserer Robin-Gut-Bewegung auch immer damit, du musst nicht zu 100% perfekt sein. Nee. Du musst nicht zu 100% grün sein. Nur weil wir uns jetzt Robin-Gut nennen, und da ist der Name tatsächlich ja auch Programm, ja, ist so ein kleiner Hintergedanke dabei. Ja, wir hätten uns ja auch Robin-Perfect nennen können. Sind wir aber nicht. Und genau diesen Druck wollten wir uns selber nehmen als Initiative. Und genau diesen Druck wollen wir auch allen anderen nehmen und es sozusagen als Möglichkeit eröffnen, um zu sagen, hey, lass doch mit irgendwas anfangen. Ich meine, wie wäre es denn, wenn wir einen Baum pflanzen? Ich meine, wir fahren jetzt, tatsächlich fahre ich jetzt hier gleich mit dem Auto weg.
Ja.
Jetzt könnten Leute hingehen und sagen, boah, du Otto, ne, auf der einen Seite pflanzt du hier Bäume, auf der anderen Seite fährst du Auto. Ich sage aber, das ist für mich kein Widerspruch, weil ich könnte ja trotzdem weiter Auto fahren und pflanze gar keine Bäume. Jetzt ist halt die Frage, was ist besser?
Ja, genau. Und so sehe ich auch. Ein schönes sowohl als auch. Ne? Bei unserer guten Frau Baerbock, da wird immer gesagt, ja, die steht doch so vor Umwelt und jetzt geht sie als Außenministerin, fliegt sie überall hin. Ja, was soll sie denn tun? Sie ist jetzt Außenministerin. Soll sie jetzt?
Kann sie doch mit dem Fahrrad nach Alaska fahren.
Genau.
Okay, wer in Erdkunde aufgepasst hat, weiß, das könnte noch andere Probleme mit sich bringen. Aber
so, fängt es an. Mit Bäumen pflanzen und jetzt in der sozialen Nachhaltigkeit fängt es zum Beispiel mit dem Lächeln an. dem Kind gegenüber, der Kassierin bei Aldi gegenüber, nicht immer zu sagen, was ist denn da jetzt los, sondern mal mit einem Lächeln auf dem Gesicht durch den Tag zu gehen. Und es wird sich was ändern. Und die meisten, denen ich das sage, die sind immer erstaunt, boah, die lächeln ja zurück und der Tag ist viel schöner. Also, weißt du, wir können mit so kleinen Dingen was verändern.
Da brauche ich jetzt nichts mehr zu sagen. Ich finde, das war ein fantastischer Schluss. Dieses Lächeln mitzunehmen, was wir beide jetzt auf den Lippen haben. Ich habe jetzt über Tipps gesprochen. Ich glaube, das ist der beste Tipp.
Ich finde den auch gut. Ich danke dir für die Einladung, dass wir das hier ein bisschen erörtern konnten.
Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir, Gunda Frey. Wir werden das natürlich alles verlinken, damit ihr ihr folgen könnt. Und das Gleiche macht ihr bitte auch bei uns. Ja, wenn ihr der Meinung seid, euch hat das Gespräch gefallen, abonnieren wäre schön, damit wir unsere Followerschaft noch ein bisschen erweitern. Und wenn da Tipps oder Anregungen dabei sind, auch für weitere Gesprächsgäste, da freuen wir uns natürlich drüber, damit wir genau das, was wir gerade gemacht haben, Gunda, fortführen können, nämlich gemeinsam in den Dialog kommen, in einen konstruktiven Austausch, dazu zu lernen, anderen zuzuhören. Ja. Und ganz wichtig, zum Schluss immer ein Lächeln auf den Lippen haben.
Yes, und es kostet so wenig.
Danke.
Sehr gerne. Danke dir.
Na, zu viel versprochen? Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe und ich sag's gerne nochmal. Das Schöne ist, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, dass ich eine Sache dabei immer wieder feststelle. Es erweitert einfach deinen Horizont. Du merkst einfach, wow, wenn man bereit ist, auf andere zuzugehen, wenn man Lust hat, ihnen zuzuhören, wenn man in die Tiefe geht, dann lernt man eine ganze Menge dazu. Man muss einfach einen Schritt aus seinem eigenen Schneckenhaus rauskommen. Und ich finde, das hat das Gespräch mit der Gunda geradezu bewiesen. Und ich hoffe, ihr habt aus dem Gespräch nicht nur einiges mitgenommen, sondern habt euch genauso wie ich auch inspiriert gefühlt. Leute, das Wort enkelfähig, es ist so einfach, es ist so banal. Und das ist so aus dieser Folge ganz klar hängen geblieben. Und sie hat uns so viele Anregungen gegeben, was zum Beispiel unser Bildungssystem angeht. Sie ist eine Bildungsaktivistin und ich will das jetzt hier nicht alles wieder zusammenfassen. Ihr habt es gerade gehört. Aber ich glaube, es ist gut, dass es Menschen wie Gunda gibt, die Botschaften nach draußen senden, die uns auf der einen Seite zum Nachdenken anregen sollten, auf der anderen Seite uns aber auch ganz viel Kraft und Inspiration geben. Und wenn euch das gefallen hat, dann seid doch beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ich würde mich freuen. Macht's gut. Robin Gut mit Dieter Könnes.